Menschen über Jesus redet, kommt immer, das ist unmöglich. Wenn man fragt, was ist denn unmöglich, dann sagen sie meistens immer, ja, dass Gott, mit dem sie ja überhaupt kein Problem haben, dass Gott Mensch wird. Dass er also sich auf den Weg macht von seinem hohen Thronsaal, wo immer er auch sitzt, sich klein macht und auf diese Welt kommt. Und dann kriegen sie Schwierigkeiten, wenn sie in das Gespräch hinein da über sich nachdenken müssen. Ja, warum eigentlich wird denn Gott Mensch? Warum? Ja, stelle ich mal die Frage, warum ist Gott Mensch geworden? Wir beantworten das jetzt so, weil wir Sünder sind. Aber Menschen, die so, ja, weil wir errettet werden müssen. Und wenn Menschen sich die Frage stellen, warum Gott Mensch wird, wissen sie das einfach nicht. Menschen, die mit Jesus nicht in Kontakt kommen und die das Evangelium nicht hören, werden nicht wissen, was fehlt in ihrem Leben. Das heißt also, ergo auf mich zurückzuziehen, dass wenn ich Menschen nicht von Jesus Christus erzähle, von seiner Liebestat, und die noch nie was von Jesus gehört haben, und das ist in Europa so, von dem, ja, von Jesus haben sie gehört, ja, aber genau das, was hat Jesus denn für sie getan? Das wird in manchen, vielen Predigten gar nicht mehr erwähnt. Es wird auch in vielen Kirchen gar nicht mehr gepredigt. Dann wird mehr über Sozialprojekte gesprochen. Da wird Politik von oben betrieben. Aber von dem Evangelium aus, das, was Jesus gepredigt hat, die Errettung der Menschheit, wird kaum noch gepredigt von dem Kanzel. Kaum noch. Die Kirchen sind eigentlich ein Hort geworden, wo man, ja, gut aufgefangen wird, wo man gut versorgt wird, aber wo kaum noch das Evangelium gepredigt wird. Das ist keine Erfindung von mir, sondern tatsächlich es ist eine Erhebung von Kirchenfürsten aus der evangelischen Kirche, aus der katholischen Kirche und von den Freikirchen. Das ist hart, das ist schlimm. Selbst in Freikirchen wird kaum noch das Evangelium gepredigt. Es wird mehr davon gepredigt, wie ich mein Leben im Griff kriegen kann und dies und jenes. Aber das Evangelium von Jesus Christus und seine Heilsbotschaft, das wird nicht mehr gepredigt. Und wenn man den Menschen dann sagt, hör mal, Jesus Christus liebt dich, Gott liebt dich so sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben habe, gucken die und zeigen dem Vogel. Moment mal, jetzt müssen wir aber aufpassen, Andreas, was du jetzt sagst. Wir können nicht sagen, dass Jesus Christus der einzige Weg ist. Nein, das dürfen wir nicht mehr sagen. Wir dürfen nicht mehr sagen, dass Jesus Christus Weg, Wahrheit und Leben ist. Das ist raus. Das ist verboten worden. Aber das ist aber genau das Evangelium. Es gibt keinen Weg zu Gott, außer durch Jesus Christus. Das dürfen wir nicht vergessen. Und noch kommt noch extremer. Dann ist dieser Mensch auf dieser Welt und lebt ein Leben, und wird geboren durch eine Jungfrau. Also unmöglich. Das ist heute gar nicht möglich. Ist das wirklich heute unmöglich, dass heute eine Jungfrau kein Kind gebären kann? Weiß ich nicht, wie weit heute unsere Medizin ist. Aber ist bei Gott denn wirklich alles unmöglich, der Schöpfer des Universums ist? Und dann geht es schon los. Kann Gott aus etwas Unfruchtbarem Leben erwecken? Ich möchte euch ein Stückchen mitnehmen in eine Zeit hinein, vor der Gnadenzeit, heißt also bevor Israel überhaupt geboren wurde, bevor überhaupt die Gebote da waren. Also weit vorher, da war die Erde noch, wenn man die Bibel glaubt, noch ganz jung. Und da lebte ein Mann in Chaldea, in Ur. Und jetzt alle Bibelkenner wissen, von wem ich rede, Abraham. So ein Abraham lebte in Ur, in Chaldea. Das war super gut aufgebaut, das waren schon die ersten Städte da, das gab schon Schriftformen, gab es schon da, Keilformen und so weiter. Also als wir hier noch auf Bäume rumgesprungen sind, förmlich, und durch Wälder gekrabbelt sind, gab es da schon Hochkultur. So ein Abraham war ein ziemlich reicher Kerl. Abraham kam auch so aus der Linie von einem gläubigen Stamm. Und jetzt passierte Folgendes. Abraham hat sich vielleicht auch schon schön eingegruft in sein Leben, war leider noch kein Vater. Seine Frau sagte, sie wäre unfruchtbar, also kein Kind da. Und das war damals schon ziemlich doof, wenn also eine Frau kein Kind geboren konnte. Manchmal meinte man, Gott wäre da sauer auf die Person oder auf den Mann. Auf jeden Fall Folgendes passierte. 1. Mose 12. Und der Herr sprach zu Abraham. Also Abraham scheint ja Gott zu kennen. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vaterhause in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Wie schon gesagt, das ist vor einer Zeit gewesen, da gab es noch keine Gebote. Also Gott spricht zu den Menschen. Gott spricht zu Abraham. Und dann steht da, da zog Abraham aus, wie der Herr ihnen zugesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Aber Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Da macht der Mann sich einfach auf. Hat er sie noch alle? Er lebt da ziemlich gut. Gott spricht zu ihm, da hat er gehört. Ja, aber damals gab es noch kein Navigationssystem, ne, weil man anmachen konnte und der Pfeil, der vor dir herläuft, da war richtig. Sondern damals war, wenn man befestigte Städte verlassen hatte, da gab es Ärger. Denn damals gab es schon Räuberbanden, die darauf gewartet haben, Karawanen zu überfallen. Das heißt also, Abraham macht sich auf den Weg in ein ungewisses Land, was er nicht kennt, was Gott ihm zeigen wird und weiß gar nicht, hey, was passiert jetzt eigentlich da draußen mit mir? Abraham macht sich auf den Weg, weil Gott gesagt hat, in dir sollen gesegnet werden alle Völker auf der Erde. Wow, was für eine Aussage. Also in seinen Samen. Andere Übersetzung steht, in seinen Samen. Das heißt also, aus seiner Sache, aus seinem Geschlechtsverkehr mit seiner Frau Sarah werden also einen Sohn gebären. Super Sache. Nur aber dann, wir kennen die Geschichte ja weiter. Ne? Dann zog er aus und dann kommt er zum ersten Mal nach Ägypten und dann kriegt er zum ersten Mal richtig Angst. Weil der König sagte, Mensch, die Frau ist cool, die will ich haben. Und damals war das so, der König konnte alles machen. Und Abraham sagte, Sarah, pass mal auf, sag mal zu dem König, dass du meine Frau, dass du meine Schwester bist, damit er mich am Leben lässt. Denn damals war es üblich gewesen, dass wer eine schöne Frau hatte, wurde dann gleichzeitig die Frau weggenommen und teilweise auch die Familie so ein bisschen mal abgekillt. Ja, es war so. So, und dann nahm der ägyptische König natürlich die Frau und abends kam dann Gott zum ägyptischen König und sagte, Mädchen, wenn du die Frau anpackst, kriegst du mächtig Ärger mit mir. Lass sie mal ziehen. Und der ägyptische König kriegt natürlich Panik und lässt natürlich dann Abraham ziehen. Und so geht es ja durch und durch. Dann kriegt er aber noch eine Magd mit. Ne? Dann kriegt er noch eine Magd, wie hieß die nochmal? Hagar, ne? Hagar. Und Hagar zieht mit. Und Mensch, aber das Kind will nicht kommen. Was ja, ne? Abraham war bestimmt fleißig auf sein Gebiet, aber passierte nichts. Also, damals gab es auch noch eine andere Üblichkeit, dass man sagte, Mensch, aber die Magd, die ich bei mir habe, die kannst du nehmen, kannst mit dir im Beischlaf verziehen. Und wenn dir das Kind gebärt, ist das Kind also automatisch adoptiert für die erste Frau. Ja, Abraham natürlich, das war damals Sitte. Legt sich bei der Hagar bei, ne? Schliefen miteinander und Hagar wird schwanger. Juppie, so, die wird dicker, aber mit Sarah passierte gar nichts. Mit Sarah passierte nichts. War trocken. So, das merkte natürlich auch Hagar. Und Hagar wurde übermütig über sie. Und dann war sie sehr traurig. Und eigentlich wollte dann der sie loswerden. Aber das war nicht so. Er blieb dann da. Auf jeden Fall gehen wir ein Stückchen weiter. In eine Zeltgeschichte. Da waren ein paar Jahre waren vergangen. Abraham sitzt an sein Zelt und sieht drei Leute auf sich zukommen. Diese drei Leute kamen näher und Abraham verbeugte sich sehr tief, denn er kannte den Herrn, der er war. Und die fingen so an zu sprechen, wie es so geht. Ne? Ja, ganz gut. Ja, und sagte, wie geht's denn Sarah? Ja, Sarah, ja, geht so. Wir wollen immer noch ein Kind haben, aber klappt nicht. Sagt er jetzt mal so frei heraus. Und dann sagt er, der Engel sagt dann, über das Jahr hinweg will ich wiederkommen. Und er wird Sarah einen Jungen haben. Und ihn sollte Isaak geben. Und dann sagt Abraham zu zu Gott, ja, wie soll das gehen? Denn meine Frau ist unfruchtbar. Und dann lachte Sarah innen im Zelt. Und dann, unmöglich. Sarah war schon alt. Abraham war alt und Sarah war alt. Eigentlich unmöglich. Über das Jahr, sagt er, kommt der Engel, komme ich wieder und Sarah wird einen Sohn haben. Und tatsächlich so war es, super Sache. Und dann kennen wir die ganzen Zwischengeschichten da drinnen. Und dann passierte etwas Folgendes. Es war alles super gut drauf. Die lebten alle in super Harmonie. Und dann kommt Gott wieder. Jetzt eigentlich zur Geschichte einfach nur ein bisschen Zusammenhang zu machen. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich, Herr. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria, was heute ja, was kaum einer weiß, Jerusalem ist. Moria war ein Berg, da war früher der alte Name Moria, da steht heute Jerusalem drauf. Also total tolle Geschichte, ja. Nimm deinen Sohn, den du lieb hast, und geh in das Land Moria und opfere ihn dort auf dem Brandopfer und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berg, den ich dir sagen werde. Was willst du jetzt von mir, Gott? Also so würde ich jetzt denken, ne? Aber da stand Abraham früh auf am Morgen und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete das Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von fern und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit den Eseln, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn sie angebetet haben, wollen wir wieder zu euch zurückkommen. Was wusste Abraham? Gott sagt: Opfere mir deinen Sohn. Und hier sagt: Und wir kommen wieder. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seiner Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehnen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen hin miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihnen Gott gesagt hatte, baute Abraham dort ein Altar und legte das Holz drauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief er ihn, der Engel des Herrn, vom Himmel her und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihn nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohn nicht verschont. Wisst ihr, das ist eigentlich eine Geschichte, wenn man weiß, wo Moria liegt, kommt man an den Punkt, dass Gott Isaak verschont hat. Aber er hat seine Finger nicht zurückgezogen von seinem einzigen Sohn. Abraham wurde herausgefordert, dass er seinen einzigen Sohn opferte, den er wirklich lieb hatte. Abraham wird auch später Freund Gottes genannt oder der Glaubensvater genannt. Er glaubte Gott. Und hier kommen wir jetzt nochmal einen Zeitsprung ins Neue Testament rein. Mal die beiden Geschichten mal zu sehen. Gott fordert uns auf, Opfer zu bringen, die uns echt schwer fallen. Aber in Gottes Vertrauen darauf wissen wir, dass Gott uns durchführt und durchbringt. Hier in dieser Geschichte bei Abraham war, dass Gott von Abraham: Opfer mir deinen Sohn, aber er dann doch nicht opfern musste. Um ein Bild zu zeigen, das, was Gott ein paar tausend Jahre später machen wird. Johannes 1, ab Vers 1. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und der Finsternis hat es nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit sie alle durch ihn glaubten. Durch ihn glauben. Nicht irgendwie Werkgerechtigkeit, durch ihn glauben. An ihn glauben. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in dieser Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er der Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als eines eingeborenen Sohnes, vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Gott wird Mensch. Unmöglich? Doch. Ich glaube da zutiefst dran. Wenn Gott, der alles geschaffen hat, soll es nicht möglich sein, Mensch zu werden, sich klein zu machen, in einen Stall geboren zu werden, wo wir bald Weihnachten fallen, in Bethlehem. Das soll alles nicht sein. Die Geschichte Jesu durchzieht immer wieder, wo er darauf hinweist, dass er immer wieder für uns sterben wird. Immer wieder gesagt, dass es nur den Weg gibt zu Gott durch seinen Tod. Immer wieder sagt er das. Ich muss zum Kreuz, ich muss für euch sterben. Das ist alles Liebe. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, ewiges Leben habe. Gott hat seinen Sohn nicht in dieser Welt gesandt, dass die Welt gerichtet werde, sondern dass die Welt errettet wird. Unser Auftrag von dir und von mir, die wir an Jesus Christus glauben, ist das zu sagen, dass Gott Frieden machen möchte mit dir oder mit denjenigen, der Jesus noch nicht kennt. Im Lukas-Kapitel, in Lukas steht, als Jesus mit einem reichen Jüngling sprach und der reiche Jüngling ihm fragte, sag mir, wie kann ich errettet werden? Und er erzählte, Jesus verkaufte der Ehre Vater und Mutter und sagte, das alles habe ich getan. Und er sagte, okay, eins fehlt dir. Verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Da ging der Mann traurig weg, weil er war sehr reich. Reichtum hielt ihn gefangen. Und er sagt Jesus, eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als ein Reicher ins Leben. Das Nadelöhr ist in Jerusalem ein ganz kleines Tor, ein Nachttor gewesen. Da musste man selber als erwachsener Mensch sich so runterbeugen und so durchkrabbeln. Das war ein Nachttor gewesen, weil Jerusalem auch oft angegriffen worden ist. Sondern mussten sie so durchknabbeln. Und ein Kamel ging da gar nicht durch. So. Oder musste sich so unwahrscheinlich klein machen, aber es war fast unmöglich oder unmöglich. Und dann sagte Petrus darauf, ja, das ist doch unmöglich, wer kann denn dann errettet werden? Und dann sagte er etwas, was bei den Menschen nicht möglich ist. Das ist bei Gott möglich. Wir können nur unser Leben nur in Gott vertrauen, weil Gott bei Gott alles möglich ist. Einige Zeit später hängt Jesus am Kreuz und sagt, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In diesem Augenblick nahm Jesus die ganze Schuld der Welt auf sich. Und Johannes der Täufer sagte schon im Vorfeld, siehe, Kapitel 2, siehe das Lamm Gottes, das, was die Welt Sünde trug. Für uns ist es wichtig, dass wir, das ist unsere, was er mich am Anfang sagte, Das ist unsere Basis. Gnade und Liebe. Gnade und Liebe. Wir existieren aus Gnade. Wir sind errettet worden aus Gnade und nicht, weil wir gute Leute sind, sondern wir sind Sünder. Gott hat uns begnadigt und hat uns reingewaschen. Vor ihm stehen wir reich. Und deswegen feiern wir gleich Abendmahl. Christus hat seinen Leib gebrochen und sein Blut vergossen für uns. Das sind Zeichen der Liebe. Und es gibt so einen Dreipunkt, sage ich immer dazu. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Jesus sagt, gedenket, was ich für euch getan habe. So oft ihr zusammenkommt in der Gegenwart. Und macht das so lange, bis ich wiederkomme. Jesus Christus kommt wieder. Amen.